Du, machen wir es auf locker oder machen wir es auf, oh, ich kenne mich voll gut aus mit dem Jim Morrison?
Machen wir es auf locker, okay?
Einzigen Händen, die für euch relevant sind, das ist die rechte und die linke Hand des Podcasts und mit mir verbunden aus dem wunderschönen Wien, der Prince Charming des Podcasts, Christianovic.
Hallo Oliver, liebe Grüße auch nach Wien. Ich freue mich sehr, dass wir uns endlich wieder mal hören.
Ja, es ist tatsächlich gar nicht so einfach, da in der Corona-Zeit da einen ordentlichen Termin zu finden, denn man hat viel zu tun. Wie hast du letztens so schön gesagt, die Wohnungsmitglieder,
Mitbewohner.
Mitbewohner. Die Mitbewohner sind halt auch ständig wie Satelliten, möchte ich fast sagen, schwirren es um einen herum. Und sich da mal kurz zurückzuziehen ins Podcast-Zimmer, ohne dass wer reinkommt, das ist nicht so einfach, gell, für uns
ist beide. Nicht so einfach, und ich bin ja schon sehr gespannt, ob wir das jetzt hinkriegen, ob wir die eine Stunde, die wir uns vorgenommen haben aufzunehmen, ob es da wirklich ohne Störung abgehen wird.
Ja, wobei ich da schon sagen möchte, eine Stunde, da möchte ich mich jetzt nicht hundertprozentig festlegen. Also ich bin überzeugt davon, dass die Hörpersonen durchaus auch länger als eine Stunde die Aufmerksamkeit halten können. Vor allem, wenn es um so interessante Themen geht, wie es wir heute wieder für euch vorbereiten.
Ja, und ich schicke mal gleich vorweg eines der wichtigsten Sachen überhaupt. Wir sind jetzt mit dieser Folge in Staffel 3 angelangt, und wer hätte denn das gedacht, oder? Wer hätte geglaubt, dass wir wirklich bis zur Staffel 3 durchhalten? Ich hab's gedacht, muss ich da dazu sagen.
Ich hab's so nicht gedacht, weil es ist tatsächlich die Staffel 4.
Na.
Ja, weil die erste Staffel haben wir beendet nach unserer legendären Trilogie über Spencer und Davis.
Ja.
Spencer und Hill.
Ja.
Und danach haben wir noch
mit Elvis begonnen, mit Staffel 2, ne?
Ja, genau. Und die ist gegangen bis Silvester. Da haben wir dann mit Eternia, glaube ich, und mit den Masters haben wir eine neue Staffel begonnen. Und die endet jetzt. Also,
ach so, ist das echt schon Staffel 4?
Ist so fast ein bisschen quartalsmäßig. Obwohl wir jetzt gerade einjähriges Geburtstagsjubiläum gefeiert haben und dann von quartalsmäßig reden, ist natürlich auch blöd, wenn wir bisher 3 Staffeln gehabt haben.
Na gut, du, dann werde ich das nochmal einsprechen. Und das ganz, eins der ganz wichtigsten Sachen noch vorweg, bevor ich zu unserem Helden komme, ist, wir befinden uns mittlerweile in Staffel 4, Olli. Wer hätte das gedacht?
Also ich habe mir gedacht, das ist die Staffel 3, ehrlich gesagt. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Bist du nicht sicher, ob es Staffel 3 oder 4 ist? Olli, wir haben die erste Staffel haben wir beendet mit Spencer Hill. Die zweite Staffel haben wir beendet mit der Silvestergala, wenn ich mich richtig erinnere, und haben es dann mit Eternia quasi die dritte Staffel begonnen. Und der Fettmeister war das Ende, die Geburtstagsgala war das Ende unserer dritten Staffel. Und jetzt?
Du, und egal ob dritte oder vierte Staffel, was mir aufgefallen ist, bevor wir reinstarten mit unserem neuen Helden, der ja mit dem Vornamen Jim heißt.
Ich möchte ja ehrlich gesagt nur sagen, was es Neues gibt in der vierten Staffel.
Ja, Moment, das darfst du gleich machen, aber witzigerweise, die letzten 3 internationalen Helden, also nicht Österreicher und auch nicht Interviewpartner, haben geheißen John, Jim und Jim.
Ja, und?
Lasst es mal wirken.
Ach so, ja.
Aber nun zu dir.
Cool wäre es gewesen, wenn die letzten vier Kassen hätten John, Paul, George und Ringo.
Ja, stimmt, ja.
Egal, es gibt zwei neue Rubriken und auf beide sind wir sehr stolz und freuen uns auch sehr. Olli, magst du die zwei vielleicht vorstellen?
Kultmeisters Kulturstube.
Wow, was ist denn das? Was dürfen wir uns da erwarten?
Ja, der Kultmeister, der Telefongast, der ja beim Heather und bei der Geburtstagsgala bereits schon uns erfreut hat mit seinen Anrufen, der wird jetzt fixer Bestandteil, zumindest teilweise. Oder wird er in jeder Folge auftreten oder als Special?
Das wissen wir noch nicht. Kommt drauf an, wenn es Tipps gibt, ist er am Start. Wenn nicht, dann nicht.
Ihr wisst ja, während Corona ist ja Kultur extrem hochgeschrieben.
Absolut.
Und ja. Sagt man das hochgeschrieben? Nein, sagt man nicht.
Ja, vor allem kümmert man sich um Kulturschaffende wirklich, wirklich, wirklich gut. Künstlern genau. Geht es jetzt echt gut.
Ja, und wer kennt sich da nicht. Besser als unser Kultmeister?
Ja. Du, und die zweite Kategorie, Olli? Ich habe da viel Spaß daran, muss ich da sagen.
Ja, es hat ein Jahr gedauert, dass ich eine Rubrik nach mir selbst benennen habe. Also du hast das eigentlich nach mir benannt.
Ja.
Ist auch organisch entstanden.
Ja, ja.
Und nennt sie wie, Christian?
Olli und das Synonym.
Scheiße.
Die taugt mir vor allem, weil sie deine Sprache über die Jahre hinweg dann komplett verändern wird.
Erklär vielleicht da auch nochmal kurz, was damit auf sich hat. Vielleicht, wenn es die einen oder anderen Bekannten von mir schon mitbekommen haben, dass ich ein Wort kaum mehr benutze und eigentlich durch ein Synonym dann immer austausche.
Richtig, richtig. Und bei Olli und das Synonym geht es darum, dass ich dem Olli jedes Mal, also in jeder Folge, ein Wort, von dem ich mir denke, dass er es zu oft verwendet, eben vorgebe, also drei Synonymvorschläge für dieses Wort vorgebe und er darf sich eines aussuchen und ab diesem Zeitpunkt dann verwenden. Letztes Mal war es natürlich und Olli hat sich dann entschieden für das Wort zweifelsohne.
Genau, also falls ihr da mal in letzter Zeit eine Nachricht von mir bekommen habt, dann habe ich das zweifelsohne bereits angewandt.
Es gilt ja schriftlich und mündlich.
Zweifelsohne.
Sehr gut. Ja, also zwei Spitzenkategorien und ja, ich freue mich drauf.
Genau, die Entstehung dieser zweiten Kategorie könnt ihr im letzten Podcast nochmal nachhören, da im tollen Geburtstagspodcast, der sehr, sehr nett und schön anzuhören ist. Mhm.
Du, start mal rein.
Auf geht's.
Der Held der Woche. Woche.
Unser Held für heute ist ein Held meiner Jugend. Sein Name ist James Douglas Morrison oder besser bekannt unter dem Namen Jim Morrison.
Geboren 1943.
Richtig. Er ist ja nicht sehr alt geworden, Olli, gell?
Na,
das ist sehr früh verstorben, mit 27.
So ist es.
Ja, aber dazu kommen wir ja sowieso noch später. Der Jim Morrison ist den meisten von euch wahrscheinlich bekannt als Sänger von den Doors. Interessant war, dass er Zeit seines Lebens eigentlich nicht wollte, dass man ihn deswegen in Erinnerung behält, sondern er wollte eigentlich als Poet, als Schriftsteller wahrgenommen werden und das ist ihm nur teilweise gelungen, würde ich sagen.
Bei mir ist es überhaupt nicht gelungen. Ich habe schon relativ viel gewusst über Jim Morrison und auch seine Musik recht gut gekannt und natürlich die Doors. Aber das zum Beispiel habe ich erst im Vorbereiten zu diesem Podcast so richtig verstanden, dass der eigentlich ganz andere oder noch viel eine breitere Palette an künstlerischen Tätigkeiten gehabt hat, mit denen er eigentlich halt nicht so bekannt worden ist dann letztendlich oder den Durchbruch nicht geschafft hat. Auch wirst du das dann erwähnen im Film und natürlich auch in der Literatur und so.
Ja, genau. Also, er
ich werde jetzt einmal kurze Biografie, die frühe Biografie abreißen, okay?
Und ja, zwar,
sein Vater war Marineoffizier, ein sehr hoher Marineoffizier, George Stephen Morrison. Und aufgrund der Tätigkeit von seinem Vater eben, sind die in seiner Kindheit sehr oft umgezogen. Das ist so bei amerikanischen Soldaten, die ziehen dann sehr oft von Stützpunkt zu Stützpunkt. Der Jim hat zwei Geschwister, eine Schwester und einen Bruder. Und war immer relativ auffällig in der Schule. Also es war schon immer viel Aggression und das macht sich ja später dann auch in seinem Werk sichtbar, dass da viel dunkle Energie, finde ich, war. Und
bemerkbar.
Viel, ja, also das merkt man einfach.
Sein Vater... Ja. Darf ich da eine Zwischenfrage stellen?
Sicher.
Zu seinem Vater, da gibt es ja eine Art Verschwörungstheorie auch.
Ja, nicht nur zu seinem Vater, sondern überhaupt, was die ganze Hippie-Bewegung angeht. Oder es ist nur der Jim, also Jims Vater und dann in weiterer Folge Jim Morrison ein Teil von dem Ganzen.
Und zwar geht's, das ist sehr interessant. Das habe ich sehr interessant gefunden, das habe ich auch vorher nicht gewusst. Mhm. Und das hat mir eigentlich aus den Latschen gehauen. Mhm. Bitte passt jetzt gut auf, Leute. An den Empfangsgeräten, liebe Hörpersonen. Das werdet ihr vielleicht auch das erste Mal hören jetzt, was euch der Chrissy jetzt erzählt.
Ich werde es auch nur kurz anschneiden, weil das ist, wenn das wen interessiert, kann man es ja nachlesen, das ist ja Teil für einen eigenen Podcast, die ganze Theorie. Aber die Verschwörungstheorie im Kurzen geht so, dass Morrisons Vater ja ein sehr hoher Marineoffizier war, wusstet ihr, er hatte das Kommando über einen Flugzeugträger Bonhomme Richard oder Bonhomme Richard, keine Ahnung, oder Bonhomme Richard, ich weiß jetzt nicht, wie man das genau aussprechen wird. Und auch 1964 das Kommando der Flotte während des Tonkin-Zwischenfalls. Und der Tonkin-Zwischenfall war ein Zwischenfall noch vor dem Eintritt der USA in den Vietnamkrieg und war sozusagen der ausschlaggebende Grund, warum die Amis dann in Vietnam einmarschiert sind. Das waren zwei nordvietnamesische Schnellboote haben angeblich zwei amerikanische Kriegsschiffe beschossen. Mehrmals ohne Anlass. Und daraufhin hat Präsident Johnson ja, die Tonkin-Resolution beschlossen, die das direkte Eingreifen der USA dann in Vietnam von 1965 bis 1973 und alle Maßnahmen, die da gesetzt wurden und so legalisierte. Finde ich sehr bemerkenswert, vor allem es gibt auch ein Foto vom Jim und seinem Vater auf der Brücke von diesem Flugzeugträger, von dem ich da vorher gesprochen habe, von 1964.
Und was hat das jetzt mit den Hippies dann letztendlich zu tun?
Ja, mit den Hippies, es gibt diese Theorie, dass das, was als Aufbruchsstimmung und so uns jetzt in Erinnerung geblieben ist, Blumenkinder, Hippies, dass das eine Aktion war, die von der Regierung bzw. vom Militär gesteuert wurde. Und es gab einige Helden der Hippie-Bewegung, die Verwandte, Eltern etc. in hohen Politik- oder Militärkreisen hatte. Viele davon lebten in L.A., so wie auch der Jim und seine Freundin Pamela im Laurel Canyon. Und viele, und darum wahrscheinlich gibt es ja diese Theorie, oder hat man das hinterfragt, starben sehr früh, zum Teil unter ungeklärten Umständen. Wo man dann offiziell sagt, ja, Drogen oder im Fall vom Jim Herzversagen. Ja, wenn jetzt wirklich die Hippie-Bewegung von der Regierung gesteuert war, um die Jugend abzulenken und ihnen eine Kanalisation für die Energie der Jugend zu geben und dann nur mit betäubenden Drogen vollstopft, dann erreicht man ja als Regierung mehr, als wenn es das Ganze nicht gäbe. Das ist die Theorie.
Unglaublich ja. Interessant und wenn man da ein bisschen dafür ein Faible hat für die ganzen Verschwörungstheorien, klingt das alles irgendwie nachvollziehbar. Und die Amis trauen ja, auch wenn das jetzt politisch nicht korrekt ist, was ich da sage, aber die trauen ja mittlerweile alles zu.
Ja, vor allem, weil man ja weiß, dass LSD so eigentlich als Regierungs-, das ist ja irgendwie offiziell von der Regierung, glaube ich, auch in der Entwicklung gefördert worden und so weiter. Wer sich dafür mehr interessiert, kann nachschauen bei Nuviso. Und da gibt es einen, der heißt Stoner. Und der erzählt so Geschichten. Und eine davon ist 1969, ich glaube, das Ende der Unschuld für die Hippie-Generation oder sowas. In dem erzählt er das dann ganz ausführlich und ganz lange, seine Theorie oder halt diese Theorie, die nicht meine ist, aber meine, also ich habe es auch ganz interessant gefunden, muss ich dazu sagen, jetzt. Aha, wer ist das?
Mein Bankberater ruft an.
Okay, willst du abheben?
Aber
haben wir eine neue Rubrik. Wann immer der Banktyp anruft.
Ja. Der Bankberater.
Der hat einen super, super Finanztipps immer für uns, oder?
Ja, genau. Du, investier in Bitcoins, weil ja, die sind jetzt voll am aufsteigenden Ast.
Oder eher so, hey, wir haben da ein neues Sparkonto, da kriegst du 0,001%. Da musstest du unbedingt mit mindestens 10.000 reingehen, dass du es eröffnen kannst.
Dann hast du 100 Euro geschenkt im Jahr.
Genau.
Ja, ne, aber braucht der irgendwas, was uns ein bisschen hochbringt, weil wir beide sitzen ja, wir beide sind quasi wortwörtlich am Boden momentan.
Richtig, so weit ist es gekommen.
Wir haben es beide nicht geschafft, in den Separés, wo wir uns befinden, getrennt leider voneinander. Ich sehne den Tag herbei, wo wir wieder nebeneinander podcasten können, mit deinem tollen Mikrofon.
Wow, wann wird das, glaubst du, sein?
Ja, im Sommer vielleicht, ne? Ist der, oder ist der Sommer schon da? Der Sommer der Liebe. Ah, zurück zu Jim. Summer of 2020. Du, wer weiß, was das jetzt alles für Auswirkungen hat? Vielleicht wird man in einigen Jahren zurückschauen und sagen, boah, das hat irgendwie auch Bewegung ausgelöst, der ganze Virus.
Ja, bin nur gespannt, welche, ne?
Naja, auf jeden Fall, wir beide sitzen am Boden und haben es nicht geschafft, uns einen Sessel zurechtzulegen. Aber ist eh ganz gemütlich, ich sitze eigentlich ganz, ganz angenehm da.
Ja, jetzt ich kann ja ein Geheimnis verraten, es ist jetzt bereits mindestens der dritte Podcast, den ich am Boden aufnehme.
Und die sind immer gut geworden. Also, ich kann mich nur an den legendären Tony Bolster Podcast.
Ah ja, den, genau.
Da waren wir miteinander am Boden, das war super. Wir sollten viel mehr am Boden podcasten.
Ausschließlich noch mehr. Du, kommen wir zurück zum Jim.
Ja.
Jim als Schüler war sehr problematisch, das habe ich schon erwähnt. Er hat sehr gerne und früh angefangen, unkonventionelle Bücher zu lesen. Jetzt habe ich mein Handy nicht auf lautlos geschalten.
Überraschenderweise.
Warte kurz, ja, das werde ich nachholen. Er hat sehr früh
gelesen. Er hat ja später dann gesagt, dass er einfach ein Chaos und dass er auf alles steht, was mit Revolte und Unkontrollierbarkeit zu tun hat, glaube ich. Gell?
Ja, genau. Das war die Energie, die außer hat müssen aus ihm. Ne?
Was hat er denn studiert, der Jim?
Ja, ursprünglich wollte er Schriftsteller und Soziologe werden. Ja. Hat angefangen in Florida, wo sein Vater stationiert war, auch zu studieren. Hat sie dann aber gegen den Willen seiner Eltern im Oktober 1963 für Kalifornien entschieden. Und zwar hat er dort ein Studium der Film- und Theaterwissenschaften begonnen. An der UCLA. Und das hat seinem Vater überhaupt nicht getaugt.
Die UCLA ist ja noch anderwertig sehr, sehr berühmt geworden und bekannt und mir vom Namen so unglaublich eingebrannt.
Ist das eine Wrestling-Liga?
Ja, genau, in der Turnhalle von der UCLA ist die WrestleMania 1 gewesen. Nein, weißt das du nicht?
Sag's, ich weiß es gerade nicht, ne? Was?
Ich wette mit dir um die Summe, weiß ich jetzt nicht genau, dass UCLA gewinnt. 19-17. Sagt er nichts?
Zurück in die Zukunft?
Ah, ja. Im Gespräch mit Biff 1955.
Okay.
Eine Zeit, in der auch Jim Morrison gelebt hat.
Absolut, ja. Es gibt einen kleinen Österreich-Bezug jetzt nur, was sein Studium angeht. Er hat da bei einem Österreich, also bei einem in Österreich geborenen Regisseur studiert. Josef von Sternberg, der Filme mit Marlene Dietrich zum Beispiel gemacht hat. Ja. Er hat das Studium abgeschlossen mit einem Bachelor in Science und hat während des Studiums zwei sehr unkonventionelle Filme gemacht, die sehr kontrovers diskutiert wurden, weil sie sehr unorthodox waren. Avantgarde.
Sagst du, ist die Filme, die dann am Ende seiner Doors-Karriere oder beziehungsweise nach seiner Doors-Karriere, auf die er da wieder zurückgegriffen hat, die er dann veröffentlichen wollte, beziehungsweise halt richtig ausarbeiten?
Er ist damit dann nach Paris gegangen, du hast zu Recht, er wollte ja einige französische Nouvelle Vague-Regisseure aufsuchen mit diesen Filmen, die auch noch nicht so fertig richtig waren, und wollte da Hilfe in der Fertigstellung quasi von denen. Das heißt, diese Filmrollen, die hat er mitgehabt dann, ja. Also war eine andere Möglichkeit des Ausdrucks.
Film. Wollte er da selber auch mitspielen dann, als Schauspieler?
Das heißt, die Filme waren ja gedreht und in einem hat er die Hauptrolle gehabt. Ah, ja, wird der Kassen Highway? Irgendwas mit Highway.
Ja, stimmt, genau.
Also Ausschnitte davon kommen eh in so Doors-Videos vor, beziehungsweise die halt nachträglich dann als Videos verwendet worden sind. So Ausschnitte vom Jim.
Und sag mal, du warst ja recht viel über den Jim und erzählst uns das alles sehr aufregend und spektakulär. Ja. Aber seine Eltern, waren die eigentlich zufrieden mit seiner Wahl, da, was das Studium betrifft?
Gut, dass du fragst, Olle. Das war ein nächster wichtiger Punkt in seinem Leben, nämlich nein. Ich kann das dann wirklich vorwegschießen. Nein, sie waren ganz und gar nicht erfreut. Also über seine Mutter weiß man sehr wenig. Wird, glaube ich, sehr, also in der Familie, dass ja der Vater einfach die Hosen angehabt haben und da alles dominiert haben. Es war sogar so, dass wegen des Studiums der Jim dann auch den Kontakt zu seinen Eltern abgebrochen hat. Sein Vater hat ihm einen Brief geschrieben und eine briefliche Rüge erteilt, dass er mit dem Werdegang seines Sohns überhaupt nicht zufrieden ist und so weiter. Und dann hat er den Kontakt abgebrochen, der Jim hat seine Studentenwohnung räumen müssen, ist dann zu einem Mitstudenten nach Venice gezogen und hat begonnen, Drogen zu nehmen, was er vielleicht auch vorher schon gemacht hat. Aber er hat dann kein Geld mehr bekommen von den Eltern. Und es ist wirklich bis zu seinem Tod dann so gegangen, dass er keinen Kontakt mehr gehabt hat. Er hat auch öffentlich in Interviews dann gesagt, seine Eltern wären bei einem Autounfall verstorben. Ja, so. Und hat seine Mutter dann auch mal bei einem Konzert, da waren sie schon sehr groß, ich glaube, das war 67, die ist dann, wollte Backstage kommen, um ihn zu besuchen oder ihn zu sehen, und der hat den Zutritt danach verweigert. Das hat er durchgezogen bis zum Schluss dann, ja.
Ja, und zu der Zeit ist ja dann auch bandmäßig schon ein bisschen was bei ihm weitergegangen.
Langsam, ja. Er ist dann in eine Band eingestiegen, ein Mitstudent von ihm, Raymond Sarek, der spätere Pianist oder Keyboarder der Doors, schon gegründet hat, ist da eingestiegen. Und dann sind andere Leute ausgestiegen und die Doors sind schon langsam zusammengekommen. Also John Densmore, der Drummer, den du kennst, und ein Jahr später kam dann auch noch Robbie Krieger dazu.
Okay.
Der Gitarrist.
Okay.
Und ja, da habe ich eine Geschichte dazu, du hast vollkommen recht, Olli.
Was ist denn das für eine Geschichte eigentlich mit dieser mit diesem Handschlagquotient zu Jim?
Okay, was der Handschlagquotient ist?
Na, da habe ich keine Ahnung. Erzähl uns das einmal. Ja.
Da kannst du dir ausrechnen, wie viele Ecken es quasi gibt, was den Handschlag angeht, bis zu einer berühmten Person. Was machst du da, Olli? Skispringen oder bewegen.
Skisprung, Imitationen, weil jetzt habe ich gerade gesagt, dass das auf dem Boden sitzen eigentlich sehr gemütlich ist, aber kommt gerade drauf, es tut doch ganz schön weh.
Naja, es ist voll ungut auf Dauer, du hast recht. Darum haben die Menschen, glaube ich, Sesseln erfunden und sowas.
Ja. Glaubst du, wäre der Erfolg von Jim Morrison und seiner späteren Band genau gleich groß gewesen, wenn es The Chairs geheißen hätten?
Ich kann da den Erfolg einer anderen Band, also meine erste Band, die haben wir uns in Anlehnung an The Doors, weil wir damals sehr große Doors-Fan waren, haben wir uns The Windows genannt. Geil. Und der Erfolg von The Windows, das war sehr... Ich glaube, Erfolg und The Windows in einem Atemzug zu nennen, ist
eine schlechte
Sache. Es war sehr überschaubar, ja.
Vielleicht hättet ihr euch das patentieren lassen sollen, dann wäre es jetzt schon Milliardäre, weil dann wäre der Bill Gates zu euch gekommen und hätte gesagt, ihr Kremser Burschen, ich hätte da jetzt eigentlich eine Software entwickelt, würde perfekt passen, da welche die gerne, die Windows würde ich gerne nennen, würde ich die Software gerne nennen. Und Kids, ihr mir da die Rechte bitte für 10 Millionen geben.
Mm, das wäre super. Da habe ich übrigens Bass gespielt, nur zu dem Zeitpunkt.
Ach so?
Ja, da war der Bassist der Windows. Liebe Grüße an alle Windows-Bandmitglieder, falls ihr das hört.
War der Typ von The Doors Experience auch dabei, der mit den langen Haaren, der etwas korpulentere?
Nein, der war ja älter.
Das ist ja eigentlich der Robbie Krieger der Doors Experience, oder?
Nein, der Raymond Sarek der Doors Experience ist er.
Okay.
Aber meine Geschichte zum Robbie Krieger, genau. Ich bin einmal bei einem Freund zu Hause gesessen und der hat einen Kollegen und der war auch dort. Und der, Achtung, war auf der gleichen Highschool wie die Krieger Brothers, weil der nämlich einen Zwillingsbruder hatte, der Robbie Krieger. Also gehe ich davon aus, dass ich dem die Hand gegeben habe. Der hat irgendwann in seiner Highschool-Karriere mal dem Robbie Krieger die Hand gegeben und der Robbie hat selbstverständlich dem Jim die Hand gegeben. Das heißt, Handschlagquotient zu Jim Morrison, von mir zu ihm 3 oder 0,3 periodisch, je nachdem, wie man das rechnet.
Wow, da gratuliere ich. Ja, und bei mir dann 4, oder?
Bei dir dann 4 oder 0,25. Und das Ziel ist natürlich 1, ja. Was sagst du dazu?
Das lässt mich in einem ganz anderen Licht erscheinen als bisher. Für mich selbst. Ja, toll.
Ja.
Super Sache. Also alle, die uns beide kennen da draußen, können sie dann, also alle, die kennen, können sie dann sozusagen auch wirklich in ihren Biografien mit eintragen, dass sie einen Handschlagquotient zu Jim von 4 haben und alle, die mich kennen, 5. Zumindest die mich vor Corona kennengelernt haben, wo ich nur Hände geschüttelt habe.
Das stimmt. Außer ich kenne die auch, habe aber trotzdem 3 und nicht 5.
Ja, Ausnahmen gibt es immer, gell? Ja. Jetzt stell dir mal vor, du bist voll stolz drauf, weil du da beim Handschlag, weil du jetzt sozusagen theoretisch einen Handschlagquotienten von irgendeiner berühmten Person von 2 hättest oder so. Mhm. Und jetzt ist aber Corona und du kannst die Hand nicht schlagen. Also nicht berühren.
Wow, das war hart. Ja.
Jetzt ist echt, weiß nicht, Hermai Meier zum Beispiel oder so, weißt
du? Ja. Was hast du denn zum Hermai? Wie viel
Decken? Ja, zum Hermai 2. Mehr, wie heißt das? Größer gleich 2.
Ja, okay. Mhm. Was hast du zum kleinen Handset? Ich kann dir schon sagen, ich habe 1.
Ich habe 3.
Okay. Aber das heißt für mich, du hast 3?
Naja, im Bären hat Schnur die Hände geschüttelt.
Ja, war mir, Alter.
Ah, ja eh, trotzdem 3, oder?
Wenn ich 1 habe.
Achso, 2. Okay. Ja. Jetzt nicht ganz.
Und jetzt pass auf. Jetzt kommt nämlich der große Clou. Der Glancy, ist schon einmal gemeinsam mit dem Bruce Springsteen auf der Bühne gestanden. Das heißt, Bruce Springsteen in meinem Fall dann 2. Und Bruce Springsteen hat schon einmal Barack Obama getroffen. Das heißt, ich habe auch 3. Ich habe den gleichen Handschlagquotienten zum Obama wie zum Jim Morrison. Ha? Ist das geil?
Du bist echt der Hammer. Echt unglaublich. Und alle diejenigen sind bei mir 4. Das ist schon
auch
super.
Ist eh nicht schlecht. Ist schon auch gut. 4.
Ja? Ist auch schon sehr gut.
Mhm. Dafür hast du Niki Lauda 1. Da habe ich nur 2.
Naja, ich glaube nicht, dass ich ihm die Hand geschüttelt habe. Aber 2 habe ich halt.
Ich habe halt hab ich auch 3. Ich habe Obama, Jim Morrison und Niki Lauda 3.
Ich bin überrascht, dass man 3 eigentlich relativ schnell kriegt.
Ich glaube, 4 ist normal. Aber 3 ist schon... Oder? Ich meine, Fetti habe ich zum Beispiel 2.
Ja. Na Wahnsinn. Na gut.
Ah ja, lass mal das.
Vielleicht sollte man nochmal zurückkehren zum Jim Morrison.
Aber vorher, lieber Olli, das habe ich in dein Skript nicht reingeschrieben, aber ich habe mir es da vom Timing her mal reingeschrieben. Jetzt kommt die erste neue Kategorie. Und zwar
ja, das passt jetzt gut.
Ist es deine Kategorie.
Ich finde, die Handschlag-Qualitätsgeschichte ist auch eine eigene Kategorie. Vielleicht sollte man jedes Mal ausloten, von wem man die Handschlagqualität, also wie unsere Handschlagqualität zu unserem Helden ist.
Ah, das wäre cool. Das machen wir, alle.
Unbedingt. Vielleicht einmal ein eigenes Special, wenn wir mal wieder keinen Helden vorbereitet haben, so wie bei der Geburtstagsgala. Da geht man einfach retrospektiv analysieren, wie wir zu den jeweiligen Helden, die wir bis jetzt gemacht haben, alle 29 oder was bis jetzt sind,
ja.
Handschlagquotienten technisch da stehen.
Boah.
Jesus zum Beispiel.
Jesus ist einer der härtesten, oder? Wie kommst du da hin? Hat man das jemals gern gehabt?
Hey, das machen wir mal, glaube
ich. Ja, machen wir. Aber jetzt habe ich da einen Jingle für dich vorbereitet.
Ma, Entschuldigung, ganz, ganz wichtig, bevor du da eine startest. Ich habe einen Helden, der jetzt nicht jetzt greifbar erscheint, von einem, den wir schon besprochen haben, der hat bei mir Handschlagquotient 1.
Woo!
Und es ist auch die Folge 1.
Mike Krüger?
Mhm. Wenn es euch erinnert, vielleicht sogar, ich habe es erwähnt, mein guter Freund, der Martin und ich sind beim Mikey gesessen, der ersten Reihe selbstverständlich, und später dann neben ihm an der Bar. Und da haben wir dann mit ihm geplaudert und haben ihm mal die Hände geschüttelt. Und ich habe
beide, oder was?
Das ist so. Beide. Martin hat auch Handschlagquotient 1 beim Mikey. Und dann haben wir ein schönes CD gekauft und die unterschreiben lassen für unseren Coach, weil der hat da Geburtstag gehabt in der Zeit. Ich glaube sogar sein 30er, ich glaube es war genau vor 10 Jahren. Wahnsinn, bei Heuer feiert er einen 40er, unser Coach.
Ja, warte mal, da muss ich jetzt unterbrechen. Ich habe ja die Pause zwischen den Staffeln nicht untätig verbracht und ich muss jetzt sagen, ich habe mich auf die Suche nach einem neuen Head Coach gemacht. Und bin,
eine On-Off-Beziehung.
Und bin fündig geworden, weil mein neuer Head Coach den Dieter sehr, sehr stark kritisiert hat. Und er glaubt, also mein neuer Head Coach, ich kann sagen, wer es ist der Klausi.
Okay.
Der Klausi glaubt, dass er mich besser durchführen kann. Aber der Dieter wird bei mir jetzt nicht ganz arbeitslos. Ich habe mich jetzt ein bisschen mit Football-Coaches auseinandergesetzt und er wird für mich Offensive Koordinator.
Mm.
Okay. Ja? Nicht ganz der Head Coach, aber Offensive Koordinator. Das wird der Dieter für mich übernehmen. Head Coach ist jetzt einmal für Staffel 3, so haben wir das vertraglich geregelt, ist der Klausi.
Ich bin gespannt. Delivert der dann auch als Feedbacker?
Er konzentriert sich jetzt einmal auf seinen Job und das ist das Coaching. Und er wird vermutlich auch deliveren, das kann schon sein, ja.
Wow, da freue ich mich drauf.
Oder nicht, keine Ahnung. Aber das wird die Zeit zeigen.
Spannend, spannend. Mhm. Okay.
Ich hoffe, die Entscheidung, also, das ist okay für dich.
Du, das ist deine Entscheidung, ganz allein. Mhm. Du bist ein Erwachsener und...
Ich glaube, ich mache so, das ist so ein Hermann-Meyer-Move ein bisschen, oder?
dass man sich weggeht und selber trainiert, aber ich glaube, das ist gut so. Der Erfolg gibt dir recht.
Mal schauen, was rauskommt unterm Strich. Ja? Wie viel Herrmeier in dir steckt.
Genau. Ja, das so. Wollte ich jetzt nur sagen, so, weil du den Coach angesprochen hast.
Na klar. Hau sie die neue Rubrik, mein Freund.
Das Synonym.
Ja, und das Synonym der Woche für den Olli lautet wie folgt. Also mir ist aufgefallen, der Olli sagt nicht nur oft natürlich, sondern auch ganz, ganz oft das Wort unfassbar. Und jetzt habe ich mich auf die Suche nach Synonymen für das Wort unfassbar gemacht. Und es war so, dass unfassbar verschiedene Bedeutungen hat. Aber so wie es der Olli verwendet, bedeutet das Wort unfassbar unglaublich. Ja? Und ich habe jetzt drei Vorschläge, Synonymvorschläge für unfassbar in der Bedeutung unglaublich für dich hier zusammengetragen. Das erste ist namenlos. Dann haben wir beispiellos. Oder mein Favorit, himmelschreiend.
Nein, das ist für mich überhaupt keine Frage, dann nehme ich beispiellos.
Beispiellos, okay. Gehst den einfachen Weg, verstehe. Ja. Weil himmelschreiend wäre schon, schon schön gewesen. Also.
Ja, aber das passt nicht zu mir. Ich bin eher zurückhaltender Typ.
Ja, beispiellos. Also,
ja,
das so war ja beispiellos. Weil das unfassbar ist, immer so unfassbar. Ne? Das kann man so gut betonen. Beispiellos musst du aufs B hauen, die ganze Energie.
Ja, warte, ich probiere es gleich mal. Mhm. Also, Premiere. Beispiellos.
Mhm. Und vielleicht in einen Satz verpackt?
Also ein beispielloses Konzept, was du da dir vorbereitet hast. Beispiellos.
Okay. Das war schon die neue Kategorie. Viel Spaß mit dem neuen Wort, Olli.
Danke. Ich werde es natürlich beispiellos oft verwenden. Himmelschreien vielleicht sogar.
Was, wenn du so gegen Himmel schaust und die Faust... Ja.
Meldet mir das bitte zurück, ob ich das wirklich ordentlich dann mache, gell?
Okay, zurück zum Gym wieder mal. Auf Wunsch vom Gym wurde die Gruppe dann in der Doors umbenannt, weil er ein Buch gelesen hat von Aldous Huxley, oder eigentlich, glaube ich, es ist mehr ein Essay, das heißt The Doors of Perception. Da geht es um die Auswirkung von halluzinogenen Drogen wie Mescalin oder LSD auf das menschliche Bewusstsein. Es war ja bis, ich glaube, 1967 oder 68 in den USA sogar legal, LSD zu nehmen. Muss man da an dieser Stelle auch sagen. 1966 hat der Jim eine Kunststudentin namens Pamela Curson kennengelernt. Und das ist dann seine dauerhafte Lebensgefährtin geworden.
Zum Namen wollte ich nur ganz kurz sagen. Das heißt, das öffnet einfach auch die Tür zu einem anderen Bewusstseinszustand.
Doors of Perception, ja? Pforten der Wahrnehmung auf Deutsch.
Habe ich das richtig? Okay, ne, passt. Ja, weil ich das schon sehr interessant finde, das wollte ich jetzt nochmal durch meinen Einwurf unterstreichen, dass das durchaus mehr als eindimensionaler Name ist.
Ja, er ist ja zweidimensional, weil wenn du das schreibst, also ist sowohl die X- als auch die Y-Achse werden da bedient, ne? Wenn du es in einem Koordinatensystem schreiben würdest.
Ja, genau. Zurück zu Pamela.
Genau. Die Pamela, das war immer so eine On-Off-Beziehung. Und die haben eben gemeinsam im Laurel Canyon gewohnt und haben angefangen mit Drogen zu, wie man so schön sagt, experimentieren. Haben halt viel LSD genommen, Amphetamine, Mescalin. Und der Morrison hat das halt als Inspirationsquelle für viele Texte genommen.
1966, also ab Sommer 66 haben sie angefangen aufzutreten mit den Doors und waren Vorbands von The Birds zum Beispiel, die man kennt, oder von Frank Zappa, ja, im Whiskey Go-Go am Sunset Strip. Das ist ein sehr bekannter Club damals gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es den jetzt noch gibt. Kennst du den?
Na, und das bekannteste Lied von Frank Zappa?
Puh, da gibt es viele, oder? Watch out where the huskies go, don't eat the yellow snow vielleicht?
Und hey there,
people, I'm Bobby Brown.
They say I'm the cutest boy in town. They can watch my Heidi.
Na, kiss my Heidi sogar.
Kiss my Heidi.
Irgendwann ein Super Be Lied. Real Quick.
God, oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic.
Sexual spastic. Aber was ich erst jetzt verstehe und nicht damals, als ich das mit 15, glaube ich, zum ersten Mal gehört habe.
Ich habe das ein bisschen später alles gehört. Ich muss ganz ehrlich sagen, alle diese ganzen Klassiker, ja, was damals...
In der Bobby Brown war damals ein Hit. War wieder ein Hit. Ich weiß nicht warum, aber muss so um 93 herum, 92, 93, 94 vielleicht wieder ein Hit gewesen sein.
Warst dann nochmal da, ja.
Ja.
Das ja, und auch viele andere, was da in der Kategorie spielen, seien es Hendrix oder Joplin oder die ganzen Woodstock-Menschen, die habe ich eigentlich alle erst so Ende meiner Teenie-Zeit so richtig kennengelernt und schätzen dann. Und so dann eigentlich in meinen ganzen 20ern bin ich da erst richtig reingekippt. Also eher spät. Vielleicht.
Okay. Mach du nichts, bist der Spätzünder, ja, mein Gott.
Der Coach will ja immer ein bisschen wissen, wie wir dazu stehen, zu den ganzen Helden. Und das ist meine Geschichte, was ich da beitragen kann. Außerdem habe ich heute ein Bock Marley-Leiberl an. Das sei an der Stelle auch noch erwähnt.
Hierbei ein schwarzes Leiberl an, ohne Aufdruck.
Sehr gut.
1967 haben sie dann ihr Debütalbum mit dem Namen The Doors veröffentlicht. Da waren schon Hits drauf, wie zum Beispiel Light My Fire. Ja, das war
Break On Through.
Ja, Light My Fire war die zweite Single, die sie veröffentlicht haben. Und das war der erste Nummer 1 Hit dann in den US Billboard Charts. Da sind die Doors eingeladen.
Mein Lieblingslied, Show Me The Way To The Next Whiskey Bar. Ist das da drauf? Glaubt schon, gell?
Das ist da drauf und witzigerweise und ist das nicht nur dein Lieblingslied, der Alabama-Song, sondern war auch der Lieblingssong des Produzenten, der die erste Platte produziert hat und hat die Doors eigentlich nur aufgrund vom Alabama-Song danach, nach dem Konzert, gefragt, ob sie nicht eine Platte aufnehmen wollen. Das war der Alabama-Song, so wie du den jetzt gerade vorgesungen hast, von Bert Brecht übrigens der Text, dass der Drei-Groschen-Oper, wenn ich mich richtig erinnere. Es ging ein bisschen wie der Heinz Brüller, oder?
Ja, den ganzen Podcast schon.
Ja.
Ja, macht man auf lustig. Nein, er ist sehr lustig. Ich finde, das ist das erste Mal ein Podcast, der lustig und gleichzeitig wahnsinnig informativ ist.
Ja.
Und das ist toll.
Ja, cool. Okay, sie sind auf jeden Fall aufgrund des Erfolgs, da muss ich jetzt kurz die Geschichte erzählen, da sind sie zum Ed Sullivan eingeladen worden. Die Ed Sullivan Show war eine sehr große Show und eine sehr, sehr erfolgreiche Show und da haben ganz viele Menschen dort schon gespielt, alle. Zum Beispiel die Beatles, ja, oder der Elvis, ja. Das waren alles ganz legendäre Auftritte und so sollte auch der Doors-Auftritt 1967 zu einem Skandal werden. Weißt du, hast du das mitgekriegt? Wow. Du hast den Doors-Film eh gesehen, da wird es eher thematisiert. Weißt du, warum das ein Skandal war?
Ja, weil sie wieder mal nicht an die abgesprochenen Geschichten gehalten hat und einfach eine Änderung des Songtexts vorgenommen hat.
Na, eben nicht.
Ach so. Na, wie war das
eben denn? Der Text von Light My Fire, da kommt ja die Passage vor, Maybe we can get much higher. Higher, also auf Drogen, hättest du damals im Fernsehen nicht singen können. Und der Ed Sullivan, beziehungsweise die Produktion, hat die Doors mehr oder weniger verpflichtet, den Text zu ändern. Okay? und dass das Haie rausgenommen wird. Und das haben sie abgesprochen und das hat den Jim total genervt, dass er irgendwie seine Kunst oder ihre Kunst jetzt ändern muss, nur für einen blöden TV-Auftritt und für irgendeinen alten Heini aus der letzten Generation, der die Jugendmusik sowieso nicht versteht, ja, diesen Ed Sullivan. Und sie haben das abgesprochen und live auf Sendung waren sie und da hat er sich halt dann nicht dran gehalten. Und es waren ursprünglich 2 Lieder geplant bei der Ed Sullivan Show und zum zweiten ist es dann nicht mehr gekommen, weil es halt nach dem ersten dann gecancelt wurde. Nicht gecancelt, aber sie haben es einfach nicht mehr auftreten lassen. Und das hat ihm auch den Ruf eingebracht, dass er sehr, sehr unguter Typ war. Ne? Und ja, unberechenbar auch, und ne? Unverlässlich.
Unberechenbar, das ist genau das, was er war. Unberechenbar.
Mhm. Ja, aber das war halt auch die Energie des Rock'n'Rolls, oder? Alles andere hätte er sich verkaufen angesehen, der Jim, glaube ich. Und das war auch was mich letztlich dann so fasziniert hat an den Doors oder an dem Jim.
Zweifelsfrei. Mhm.
Du hast irgendwas einmal, du hast was von einem Zitat gesagt, mit dem Chaos.
Ich weiß nicht genau, ob ich es nur im Gedanken reproduzieren kann, aber ich glaube, es war sowas ähnliches wie, ich mag Ideen über den Zusammenbruch oder den Umsturz der etablierten Ordnung. Ich glaube, das irgendwie geht es weiter mit, mich interessiert alles, was mit Revolte und Unordnung und Chaos zu tun hat. Ganz besonders Handlungen, die scheinbar keinen Sinn machen. Mhm. Genau, das, ich glaube, dann hat er sogar nur irgendwas so gesagt, wie das scheint mir, ist die Straße zur Freiheit oder so, irgendeine Plattitüde. Ist das eine Plattitüde? Nein.
Wenn du das sagst.
Also, na, eben eigentlich genau das Gegenteil, oder? Äußere Freiheit ist ein Weg, innere Freiheit zu erreichen. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, war das so im Jänner 67. Ja.
Ah, super.
Nein, aber habe ich es eigentlich nur ganz gut hingekriegt,
glaube ich. Ja, schon. Ich genau,
kann nicht garantieren, dass es genau passt.
Aber es passt super zu dem, was wir gerade gesagt haben, finde ich. Das ist echt.
Was mich fasziniert an Jim Morrison ist schon einfach auch, dass der mit so jungen Jahren einfach schon so, wie soll ich sagen, diese lyrische Komponente einfach so stark ausgeführt hat. Mit 24 da einfach schon so
Schwarz-Weiß-Fotos zu machen.
Und du weiter.
Ja.
Was hat er mit 24 Jahren eigentlich nur gemacht?
Ja, das sind diese legendären Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die man kennt vom Jim mit oben ohne und mit seiner Frisur und mit der Lederhose entstanden, die ihn dann erst zu diesem charismatischen Rockgott und Sexsymbol Amerikas gemacht haben. Die sind auch mit 24 entstanden.
Wow. Ich würde sagen, das ist auch das erste Mal, dass zwei so Sexsymbole wie wir über ein Sexsymbol reden, wie es der Jim Morrison war.
Ja, absolut.
Das passt ja hervorragend zusammen.
Ich habe tatsächlich auch Lederhose gehabt in meiner Jugend dann so. Also so eine lange Lederhose. Keine Bauernlederhose. Ich gehabt habe. Du hast 2 gehabt?
Richtig. 2. Ein Rauleder und ein Glattleder.
Ich habe nur Glattleder, weil der Jim Morrison ja nur Glattleder trug.
Aber was war das härteste Konzert, was du jemals besucht hast mit der Glattlederhose? Was war das ärgste Metal-Konzert, was du jemals besucht hast damit?
Eine Metal gar nicht.
Bist du eigentlich eine berechtigte Glattlederhose zu tragen?
Naja, aber ich habe den Fehler gemacht, eines meiner eigenen Konzerte mit Glattlederhose zu spielen. Und das war voll schlecht als Schlagzeuger, weil irgendwie das war alles so schwer, die Beine zu bewegen und so. Das war alles nicht so einfach, muss ich sagen. War ein Fehler.
Das glaube ich gern. Mhm. Na, da hättest du eher in einer Latex-Legging vielleicht auftreten sollen.
Die hat es damals, glaube ich, noch gar nicht gegeben, oder? Aber vielleicht schon. Kann man auch mal machen.
Ja. Ja, gut. Ja. Also ich habe, glaube ich, zum Beispiel Immortal habe ich mal gesehen mit der Glattlederhose und Cradle of Filth habe ich mal gesehen mit der Glattlederhose. Cradle, glaube ich, mit meinem lieben Cousin David, der uns letztens gegrüßt hat im Geburtstagspodcast.
Hallo David und vielen Dank für die Geburtstagsgrüße, Wünsche. Du, ich habe es immer angehabt eigentlich eine Zeit lang, die Hose. Nicht nur für Konzerte, das hast du nur für Konzerte ausgepackt.
Na. Okay.
Jim hat sich ja sehr so indigenen Einflüssen hingegeben und hat dann sowas kreiert wie einen Rock-Schamanen oder den Lizard King, den Echsenkönig. Ja? Und der, was den Aussehen angeht, aber auch was Inhalte angeht, also er hat auch oft so während der Shows als Schamanending abgezogen. Und hat sehr auf das Indianer-Ding halt da gestanden oder indigene Ding. Was ihm auch sehr viel Spaß gemacht hat, war so ein dionysisches, rauschhaftes Leben. Dionysos, der Gott des Weins, glaube ich, war das, oder? Griechische.
Nein? Das weiß ich leider nicht.
Okay. Ja, hat auch sehr viel Nietzsche gelesen und konnte sich halt seinem Alkohol- und Drogenkonsum nicht entziehen. Und das ist ein bisschen außer Kontrolle geraten im Laufe der Zeit, sodass das Jim immer mehr und mehr zum Alkoholiker auch wurde. Und das hat halt dazu auch geführt, dass ihm Konzerte immer weniger Spaß machten und ja oft auch so Auseinandersetzungen mit dem Publikum gehabt hat. Ja, und das wahrscheinlich auch dann gegen Ende der Doors hin dann auch provoziert hat. Beziehungsweise es auch von ihm erwartet wurde schon für wie sagt man da, für Unordnung oder für Krawall zu sorgen.
Und was dann hinten raus ja auch dafür gesorgt hat, dass er einfach vielerorts gar nicht mehr gern gesehen wurde oder sogar ein Auftrittsverbot gehabt hat. Gell? Aber der für die Geschichte... Die Indianergeschichte erzählen, weil die, die war sie bereits, auch bevor ich mich da jetzt nochmal auch mit deinem Handout zusammen vertieft habe, war mir das schon bekannt, dass der Jim Morrison als vierjähriger Stöpsel einen Autounfall mitverfolgen hat müssen, beziehungsweise er und sein Vater oder die Familie sind da dazu gekommen und da waren sehr viele Indianer beteiligt oder ausschließlich Indianer beteiligt an dem Autounfall, wo es Todesfolgen gegeben hat, das dürfte recht brutal und wild gewesen sein. Und interessant dabei ist, dass sein Vater dem vierjährigen Jim Morrison dann im späteren Verlauf gesagt hat, anstatt es mit ihm zu bewältigen und durchzumachen, hat er ihm gesagt, er hat das nur geträumt. Und das finde ich unglaublich eigentlich. Das ist eine Frechheit eigentlich.
Ja,
schlechter Pädagoge gewesen, der Vater.
Ja, man muss ja zu seiner Verteidigung sagen, er hat nie von sich behauptet, ein guter Pädagoge zu sein. Er war ein Militärhaverer.
Ja,
aber es stimmt, unvorstellbar, dass man sowas macht. Aber es war die Zeit damals natürlich, musst du dir vorstellen, der Vater vom Jim, wann ist der dann auf die Welt gekommen? Wahrscheinlich um die letzte Jahrhundertwende herum, ne? Oder vorletzte
mittlerweile. Ja.
Aber lassen wir das.
Ja, aber das hat wahnsinnig viel Einfluss genommen auch in sein Liedgut und in seine Performance, auch, wie du vorher schon erwähnt hast.
Genau.
Die Indianer, weil er hat ja gesagt, dann irgendwie so in die Art, an dem Tag sind die Geister der Schamanen in ihn hineingefahren und
genau.
Dann das transportieren wollen.
Ja. Und ja, also so Bühnenauftritte hatten immer so Elemente einer schamanischen Seance. Und es gibt ja im Lied von der ersten Platte, über die wir kurz gesprochen haben, ein Lied, das hieß The End. Ne? Ein viel gespieltes Lied, ein sehr langes Lied. Und da geht es ja auch um einen Vatermörder. Ne? Also da hat er das auch mit einfließen lassen, diesen Hass auf seinen Vater.
Ja. Ganz genau.
Ja, also ab 67 kam es immer wieder zu Multen. Fans, Polizei, alle waren darin verwickelt. Einmal zum Beispiel in New Haven ist Reizgas dann zum Einsatz gekommen. Durch einen übereifrigen Ordnungshüter. Ja. Und Morrison ist dann dazu übergegangen, die Polizei öffentlich zu provozieren. Also auf der Bühne noch. Und dann ist er halt festgenommen worden. Aber man darf nicht vergessen, es war damals sowieso leichter, glaube ich, auch festgenommen zu werden, weil es war die Zeit der Antikriegsdemos, der Studentenproteste. Amerika war im Vietnamkrieg ganz tief drinnen. Es hat zu Hause so nicht nur Antikriegsdemos gegeben, sondern auch so Anti-Racism, Gleichstellungsbewegungen der schwarzen war Bevölkerung.
Zeit der Black Panthers, oder?
Genau, ja. Also da ist ganz schön zugegangen in Amerika. Das vergisst man oft, wenn man so an die gute alte Hippie-Zeit zurückdenkt, dass da eigentlich sehr, sehr viel Gewalt da im Spiel war. Und das war für viele dann auch sehr verstörend, dass du im Fernsehen dann jemanden siehst, der ausschaut wie dein Vater, ja, auf der Seite der Polizisten oder der Militärs, die mit Schlagstöcken dann jemanden niederschlagen, der ausschaut wie du eigentlich, ja. Da ist ein Riesenspalt durch die amerikanische Gesellschaft gegangen zu diesem Zeitpunkt. Es hat sich aber auch viel bewegt, muss man auch dazu sagen. Ja. Es wird danach schon mehr Rechte für Schwarze geben. Es war ja Skandal, die ersten Schwarzen dann auf Unis einmal studieren zu lassen und so Sachen. Das darf man ja bitte echt nicht aus Acht lassen. Oder getrennte Klos und die ganzen Geschichten. Getrennte Busse. Das war sehr viel Trennung noch. Und das war nur in den 60er Jahren.
Ja. Aus der heutigen Sicht natürlich kaum vorstellbar mehr. Gell? Ja. Die Black Panthers, warst du da ein bisschen mehr dazu? Da weiß ich nämlich nicht so viel dazu.
Ich weiß ein bisschen was dazu. Das war sehr.
War das eine schwarze Nationalsozialistengruppe?
Ne, sie waren auf jeden Fall militant. Sie waren gleich gekleidet. Sie waren jetzt vielleicht nicht Nationalsozialismus, aber sie sind für Rechte. Oder nicht nationalsozialistisch, aber sie sind für Rechte der schwarzen Bevölkerung eingetreten. Und das mit sehr radikalen Mitteln.
Okay, so.
Und da hat es ja auch diesen, du kennst das vielleicht von, da gibt es ja dieses berühmte Bild von Olympia, du bist ja Sportfan, wo die zwei so Sieger, der erste und zweite, waren schwarze Amerikaner. Und die machen dann bei der Hymne irgendwie so dieses Black Panther-Zeichen mit der Faust. Ist da sicher schon mal unterkommen, oder?
Weiß ich, nein, glaube nicht. Eigentlich nicht, ne?
Okay.
Nicht bewusst.
Aber es war ja beim John Lennon-Podcast, ist ein Black Panthers auch schon mal vorkommen, war auch kurz in dem Dunstkreis oder in Forrest Gump kommen die Black Panther vor. Oder ja, sie waren nicht wegzudenken aus der Zeit.
Eben, ja. Na, mich hat es jetzt nur verwirrt, weil wenn man halt irgendwie einmal so liest oder hört, dass das halt auch irgendwie was mit Nazitum und so verbunden ist, aber das ist ja für mich schwer nachvollziehbar bis jetzt immer gewesen, aber ist es ja, wie du jetzt gerade aufgeklärt hast, gar nicht wirklich gewesen, sondern es ist einfach nur radikal, eine radikale Gruppe.
Ja, aber wie gesagt, da weiß ich zu wenig, da müsst ihr mir einlesen und da genaue Expertise abzugeben.
Dann schneiden wir das wieder aus.
Ja, die Fans erwarteten sich auf jeden Fall immer mehr Ausschreitungen und Gewalt von den Doors. Und seine Freundin, die Pamela, die ich schon zuvor erwähnt habe, die hat ihn versucht, Jim zu überreden, auszusteigen.
Yoko Onesk.
Yoko Onesk, ja, ist mir auch durch den Kopf gegangen beim Durchlesen. Aber er konnte dann von Ray Manzarek, dem Keyboarder, zurückgehalten werden. Und sie haben immer größeren Arenen gespielt. Aber Morrison, ich habe es schon erwähnt, war halt sehr oft betrunken, war ständig betrunken, war zu dem Zeitpunkt schon Alkoholiker und es ist ihm auch schon gesundheitlich nicht mehr allzu gut gegangen. Ja? Was er immer gemacht hat, ist im Gegensatz zu seiner Freundin, der Pamela, war die Hände von Heroin zu nehmen. Pamela war Junkie, ja, hatte das mal mehr, mal weniger im Griff, aber war der Droge Heroin auf jeden Fall nicht abgeneigt. Jim hat sie dafür oft kritisiert und hat sie halt mit anderen Drogen wie Speed, Kokain, Alkohol, Haschisch und LSD begnügt und allem anderen, ja. Aber hat die Finger von Heroin gelassen, zu dem damaligen Zeitpunkt auf jeden Fall noch. 1969 ist es dann zum sogenannten Miami-Vorfall gekommen.
Miami-Vorfall, klingt interessant. Was ist das genau?
Es war ein Konzert in Miami, genauer gesagt am 1. März 1969. Und Jim war wieder mal betrunken und hat dann an der Gitarre vom Krieger kniend Fellatio simuliert. Das Publikum war total aufgepeitscht und hat ihn da zu ganz neuen Dingen gebracht. Und er hat dann irgendwie gesagt, ihr seid nur hier, um meinen, und jetzt sage ich wieder dieses Wort, Penis zu sehen.
Cock auf Englisch.
Ja, und hat dann so getan, als ob er seinen Penis aus seiner Hose rausgibt. Also dem Publikum zeigt. Inwiefern getan? Nein, er hat es nicht wirklich gemacht. Er hat es einfach nur vorgegeben zu tun.
Hat er da mit dem Zeigefinger dann einfach im Schritt herumgewachelt oder was hat er da genau gemacht?
Naja, die Aufnahmen, die es davon gibt, davon kann ich es nicht wirklich ableiten. Aber ich glaube, er hat einfach so getan, als ob er sich die Hose aufmacht.
Okay.
Und hat sich immer wieder umgedreht und so Sachen. So sind die Aufnahmen davon. Aber sie haben ihn dann einfach sofort von der Bühne zart. Wegen
Aufruhr. Ja, das ist Aufruhr sehr, sehr, sehr bekannt.
Ja, genau. Kennt ihr wahrscheinlich.
Und wird er zum Beispiel im Film extrem ausgeschlachtet.
Ja.
Mit der McRyan übrigens. Gell?
Ja.
Und mit dem Val Kilmer.
Genau. Und vom Oliver Stone.
Mhm, ja. Val Kilmer damals noch sehr dünn, genauso wie der Jim Morrison, der ja später dann eigentlich auch, das weiß man ja auch vielleicht gar nicht so, einiges an Gewicht nur zugelegt hat, gell? Weil jetzt befinden wir uns ja schon ein Jahr vor seinem Tod.
Zwei Jahre noch.
Und, ah ja, richtig, zwei Jahre. Und wie jetzt sein körperlicher Verfall ist dann schon optisch auch bemerkbar.
Er hat sich irgendwann dann den Bart wachsen lassen.
Mhm.
Und genau, hat einfach mehr gegessen. Und der Alkoholkonsum, durch das ständige Trinken, wirst du natürlich auch nicht schlanker. Ne?
Springen zu was anderem. Warum waren die Doors bei Woodstock nicht dabei eigentlich?
Aus einem ganz einfachen Grund. Natürlich wären sie prädestiniert gewesen, ja, für Woodstock, ja, wie keine andere Band, wenn du mich fragst. Aber Jim lehnte Freiluftkonzerte ab und Woodstock war ja, wie wir alle wissen, im Freien und darum haben sie nicht teilgenommen. Punkt.
Punkt. Ja, komisch eigentlich.
Mhm.
Aber er hat halt gern dieses Psychedelische wahrscheinlich gehabt, im Dunkeln mit dem Licht und so.
Wahrscheinlich,
das ja. Das ist vielleicht in Freiluft und zu Tageslichtzeiten nicht so möglich gewesen.
Mhm.
Ja. Okay, na gut. Weiter im Text.
Ja, weiter im Text. Es ist so, er lässt es halt gehen, er ist sehr enttäuscht natürlich drüber und sehr fertig, was ich zum Teil auch verstehen kann, dass halt irgendwie immer wieder festgenommen wirst und auch vor Gericht gestellt wirst und dann ist er mit Vaterschaftsklagen nur konfrontiert gewesen. Mhm. Und so hat er diesen Rockgott mit Lederhose und weißem Rüschenhemd einfach für sich sterben lassen und hat sich ab dem Zeitpunkt einfach anders angezogen und hat sich halt er hat sich gekreuzigt gefühlt. Es ist ja so, dass er verurteilt wurde. Und zwar zu 60 Tagen harter Arbeit in Miami-Dade County Gefängnis für den Tatbestand der vulgären Sprache in der Öffentlichkeit. Ja. Und 60 Monate harter Arbeit an selber Stelle sowie eine Geldstrafe von $500 aufgrund öffentlicher Entblößung. Und das war halt so, dass auch vor Gericht sind zig Fotos gezeigt worden, Leute befragt worden und so, und das hat keiner bestätigen können, dass sie der Jim wirklich entblößt hat auf der Bühne. Trotzdem ist er dazu verurteilt worden, hat $50 Kaution hinterlegt und war trotzdem auf freiem Fuß.
Alles klar. Mhm. Ja, 50.000 Dollar, auch kein Pappenstiel zu der damaligen Zeit.
Na. Zum Glück war er Rockstar.
Zum Glück war er Rockstar. Du, die Pam, gell, ja, seine Langzeitfreundin, die ist es ja bis zum Ende geblieben, obwohl er durchaus einer Nacht mit einem Groupie nicht abgeneigt war. Mhm. Sehe ich das richtig?
Ja, ich habe vorher schon gerade erwähnt, dass er, da bist du, glaube ich, ein bisschen weggedriftet gerade, dass er auch mit Vaterschaftsklagen konfrontiert war.
Ah, eben, na, das war für mich ein Stichwort,
ja,
dass ich da nochmal eine,
ja,
eine grätsche.
Mhm.
Ich kenne mich so gut aus mit Jim Morrison.
Ne, voll. Man, das hast du echt ja, gut gemacht, ja.
Ja, ja, ja.
Und dann ist auf jeden Fall, dann hat er den, an dem Tag, an dem Riders on the Storm von der letzten Platte LA Woman gerade abgemischt wurde, wurde im Studio von der letzten Doors-Platte LA Women, Blödsinn, hat er den Doors dann bekannt gegeben, dass er aussteigt. Und ja, ist dann kurz darauf seiner Langzeitfreundin Pamela hinterhergereist nach Paris.
Ins Exil quasi, kann man fast sagen.
Ja.
Und warst, wer ihn da am Friedhof besucht hat?
Ich.
Ich.
Aber ich war zweimal sogar schon.
Ja, super.
Ja, ich war zweimal.
Ja, super. Mhm. Gar nicht gewusst, dass wir da beide dort waren. Oder haben wir da schon mal drüber geredet?
Ich habe es auch nicht mehr in Erinnerung. Ne? Aber ja, interessant. Aber das macht man halt als Musikfan, wenn man in Paris ist, schaut man zum Père Lachaise. Da ist er übrigens begraben. Und warum ein Père Lachaise?
Es ist du, schon ein breiter, ein langer Weg mit der U-Bahn dorthin gewesen, muss ich sagen. Also ums Eck, sage ich jetzt einmal, ist nicht.
Kommt drauf an, wo du gerade bist in Paris, nicht?
Ja, von der, vom Zentrum halt.
Ah, ja.
Aber weißt du, wo man da vorbeikommt, an welcher Halle? An Paris, Bercy, oder ich zumindest bin da dran vorbeikommen.
Mhm.
Und wir, die ja schon zwei Tennisspieler besprochen haben, kennen das natürlich, das legendäre Tausender-Turnier, ATP.
Ja. Mhm. Ja, ich war zweimal dort auf jeden Fall. Nicht beim Percy, sondern beim Gym.
Und warum bist du zweimal dorthin gefahren? Weil man
nee, ich war einmal mit 18 oder sowas.
Mhm.
Und dann mit 30 war ich noch einmal in Paris und dann habe ich mir es nur mehr angeschaut. Ich finde, also das würde jetzt da beim nächsten Mal, also wenn ich in Paris bin, schaue ich zum Gym, keine Frage.
Ja, ist ja immer da. Also passt.
Genau. Schon. Nein, das Grab hat sich ziemlich verändert, muss ich sagen. Es war ja, am Anfang war eine große Bronzebüste von ihm am Grab. Also in Wahrheit ist es so, also die Geschichte des Grabs, um das vorwegzunehmen, die ersten 10 Jahre war immer nichts, bis auf ein kleines Kreuz, ja, aus Holz. Dann haben die Eltern diesen Bronzesockel, der jetzt noch immer dort steht, wo James Douglas Morrison draufsteht, gesponsert. Und da war eine Büste, ich weiß jetzt leider den Künstler nicht mehr, der die gemacht hat, eine große, lebensgroße Kopf-Bronze-Büste vom Jim war auch dort.
Mhm.
Ganz bekannt. Die ist aber dann gestohlen worden. Und dann war das nicht mehr dort. Und jetzt ist es eingezäunt. Das heißt, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, habe ich beim ersten Mal die Büste noch gesehen, beim zweiten Mal war die Büste nicht mehr dort. Und wenn ich jetzt nochmal hinkommen sollte, ist dieser Metallzaun rundherum.
Mhm.
Und das war schon immer cool, oder, Olli? Also so, wo da sind die Kiffer dort gesessen, Doors-Musik ist grenzt und so.
Dort, ja. Ja.
Mhm. Schon interessant.
Also, hat auf jeden Fall eine Aura versprüht.
Ja, voll. Mhm.
Ganz bestimmt. Und
es liegen ja noch andere Berühmtheiten am Père Lachaise. Übrigens, was ich vorher sagen wollte, warum am Père Lachaise? Eigentlich war ein Jims Wunsch, war am Land begraben zu werden. Aber es war für die Hinterbliebenen damals in Frankreich, in Paris, nicht möglich, ihn am Land begraben zu lassen, weil du am Land in Frankreich anscheinend nur begraben werden kannst, wenn du dort gewohnt hast. Darum haben sie ihn am Père Lachaise gelegt. Es war übrigens ein kleines Begräbnis, es waren nur 5 Leute dort, es war nach 8 Minuten vorbei, ohne Pfarrer, ohne allem, pam pam.
Ja, sie haben ja versucht, das relativ unspektakulär über die Bühne zu bringen, weil, soweit ich weiß, ist ja er nur als Douglas Morrison sozusagen
am Totenschein,
erstmals genau benannt worden, um da auch die Presse ein bisschen rauszuhalten aus dem Ganzen. Mhm.
Ich werde jetzt ganz schnell nur das über Paris erzählen, weil es finde ich ein wichtiger Lebensabschnitt für den Jim war, nämlich der letzte. Und dann
Final Chapter.
Genau. Ja, also Jim ist seiner Freundin nachgefahren. Sie haben an verschiedenen Orten in Paris immer wieder gewohnt, teils zur Untermiete, teils zur Miete, haben auch Reisen unternommen nach Südfrankreich, Spanien, Marokko. Ja, haben einiges gesehen in diesen Monaten. Pamela war allerdings in so Junkie-Kreisen unterwegs und nicht so lowe Junkies, die keine Kohle haben, sondern in ja, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, also es hat so Junkie-Dandys zu dieser Zeit in Paris gegeben, die immer gut gekleidet waren, aus gutem Hause, die Leute eingeladen haben und so weiter und wo immer große Lieferungen von Heroin per Flugzeug extra an die geschickt worden sind. Das heißt, sie haben viel Zugang gehabt zu dem schlechten Zeug, ja, oder für Menschen schlecht. Jim war dann aber in Paris oft von der Pamela auch getrennt und ist so alleine durch die Stadt gezogen. Hat viel geschrieben, hat sich als Poet gefühlt, was er sein wollte und hat das Exil dazu genutzt, die französische Avantgarde-Szene oder Künstlerszene, die in Paris ansässig war, zumindest kennenzulernen. Hat aber auch viele Zufallsbekanntschaften gemacht, wenn er zu Mittag betrunken in irgendeinem Kaffeehaus gesessen ist und war ganz eine weirde Zeit mit viel Alkoholkonsum und es war so, dass er schon ganz viel gehustet hat zu der Zeit, ja, und nämlich auch schon Blut gehustet, was für mich wieder, oder ist das nicht irgendwie Lungenkrebs dann? Bin ich mir jetzt nicht sicher, wahrscheinlich, oder ein
besorgniserregend zumindest, ja.
Ja, und die aus LA zum Beispiel, die haben gesagt, sie hätten das nie geglaubt, also es hat ja keiner geglaubt, dass du mit 27 schon tot trinken kannst und so. Olli, du wolltest was sagen?
Nein, ich wollte nur sagen, weil du gesagt hast, du weißt jetzt nicht, wie der Dandy da geheißen hat, ja. Ich weiß es jetzt auch nicht, aber ich weiß genau, wie er ausschaut, so ein blonder Typ gewesen, weil ich habe mir angeschaut, auch die letzten Tage einer Legende auf YouTube.
Das habe ich auch gemacht und gestern, ja.
Da wird das alles sehr, sehr gut nochmal aufbereitet und zusammengefasst.
Super, dass du das angeschaut hast, danke.
Heißer Tipp.
Ja.
Ja, Performance, du empfohlen hast sogar schon. Ja.
Du bist echt ein Genie.
Ja, Jim Morrison, ja, ein interessanter Mensch, ja. Wenn man sich Dokus anschauen.
Ja, voll.
Wir haben ja noch keinen Podcast zur Verfügung gehabt, keinen deutschen, verstehst? Wir sind ja da schon wieder Vorreiter.
So ist es. Ja, Paris. Jim ist oft unterwegs, trinkt viel, das hast du eher gehört in dieser Doku.
Das hast du eher gemacht.
Ja. Ja. Sehr gesundheitliche Lage spitzt sehr zu. Es war so, dass er mal ein Krankenhaus aufgesucht hat, nachdem er Blut gehustet hat, die ihm aber wieder heimgeschickt haben. Und man weiß jetzt nichts Genaueres mehr drüber. Mhm. Ja, und dann kommt es irgendwann zum Todestag. Und da gibt es auch verschiedene Theorien, was den angeht. Die offizielle ist die, dass er mit seiner Freundin im Kino war. Also, dass er den ganzen Tag getrunken hat, dann sind sie um 10 ins Kino gegangen, Verzeihung, sind um 1 wieder heimgekommen, haben bis 3 Musik gehört und dann sind sie eingeschlafen. Irgendwann wird die Pamela von dem rasselnden Atem vom Jim wach, weckt ihn auf, er geht in die Badewanne und verstirbt dort. Dazwischen war die Pamela angeblich noch einmal im Badezimmer, weil sich der Jim übergeben hat und hat Blut gehustet und dann auch Blutklumpen. Ja, und dann kommt da was Witziges vor. Stell dir vor, der hustet Blut und so Klumpen dann heraus und sie fragt ihn dann, naja, soll ich einen Arzt holen? Und er sagt, na, ich bin eh nicht krank, es geht mir gut. Dann geht die Geschichte offiziell so weiter, dass sie dann ins Bett ging und sagt, naja, okay, dann war ich beruhigt und schlief sofort ein.
Das hat sie so zu Protokoll gegeben, gell?
Ganz genau. Und am nächsten Tag hat sie den Jim dann gefunden. Aber ich finde es auch toll, dass man beruhigt ins Bett geht, wenn der sagt, hey, es geht mir eh gut. Ich habe jetzt nur ein bisschen Blutklumpen gehustet, oder? Passt schon.
Ja, gut. Ich stelle mir das schon so vor, dass wenn du einfach voll dicht halt irgendwie gerade deinen seligen Schlaf hast und da halt einfach auch nur jetzt die Ruhephase brauchst und dann stehst du halt so völlig groggy auf und denkst dir, boah, ja, Gott sei Dank ist ja nichts. haue ich mich wieder hin, weil ich eh so fertig bin mit der Welt.
Ja, wahrscheinlich. Hm. Eine andere, zweite Theorie ist die...
Na komm, jetzt aber. Die echte. Jetzt erzähl uns mal die echte.
Ich weiß ja nicht, ob es die echte war. Ich weiß es ja nicht.
Vonstatten gegangen ist da.
Also, Jim war oft im Rock'n'Roll Circus zu Gast, war Stammgast, war, das ist sein Rock'n'Roll Club. Und an diesem Abend, auch am letzten Tag seines Lebens, oder am vorletzten Tag, noch vor Mitternacht, war schon wieder angetrunken, als er dorthin kam und hat dann angeblich das Päckchen Heroin für die Pamela entgegengenommen, weil die noch nicht dort war, und hat es dann am Klo getestet. Gibt es auch die Möglichkeit, weil er so starken Husten hatte, und das ist ja so ähnlich wie Codein wirkte das, nicht? Heroin, dass das ein hustenstillend ist, und hat sie dann aber, weil es so hochprozentig war, am Klo von diesem Club ins Koma geschossen sozusagen. Freunde von ihm haben ihn aber dann durch einen unterirdischen Gang, der zu einem anderen Club führt, sind verbunden, da rausgetragen, und es kann ja sein, dass da dieser Junkie Dandy dabei war. Ja, und dann in die Wohnung gebracht. Und Wasser, warum in der Badewanne? Man hat bei Überdosen, sagt man das so, oder Überdosis jetzt? Überdosen?
Wahrscheinlich Überdosen, ja.
Hat man damals zumindest, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, Junkies öfters in die kalte Badewanne gelegt, dass sie wach bleiben. Als die Polizei kam, war das Wasser allerdings warm, aber warmes Wasser kann man natürlich schnell nachfüllen. Ja, also es kann sein, dass er an einer Überdosis verstorben ist, und weil er sowieso schon so angeschlagen war, hat der Arzt dann Totenschein einfach geschrieben, ja. Weil er keine Einstiche gefunden hat, Herzstillstand. Hm. Wobei jeder stirbt, wenn es Herz stillt, aber egal. Ja.
Das ist es ja.
Genau.
Ja. Das war also auf jeden Fall auch etwas, was sein spektakuläres Leben auf spektakuläre Weise dann beendet hat. Egal, ob es jetzt diese Verschwörungstheorie ist um einen Dandy, der uns beiden nicht einfällt, der ihm da irgendwie dann noch vielleicht in die Badewand gekieft hat.
Ja.
Oder ob es das andere ist, was die Pam zu Protokoll gegeben hat. Auf jeden Fall war es das. Traurig.
Ja! Gar nicht so traurig. Wir haben noch eine Kategorie, Olli.
Oh, ich wollte schon...
Kultmeister.
Willst du sagen?
Kultmeister.
Oh ja.
Jetzt ist dein Bild wieder weg, ja. Olli. Übrigens, wir haben ja noch gar nicht über die ganzen Doors-Platten geredet. Was hast du ein Lieblingsalbum?
Naja, die erste, The Doors, ist natürlich schon sehr, 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 sehr gut. Und da sind wahnsinnig viele Nummern drauf, die ich halt einfach liebe. Und wenn du mich so fragst, würde ich mal sagen, das ist mein Lieblingsalbum von The Doors. Ansonsten mag ich das Morrison Hotel, mag ich auch noch ganz gern.
Ah, Morrison Hotel, in Wahrheit sind alle groß. Ich mag jede.
Yeah.
Ich mag auch die Strange Days, das zweite Album. Waiting for the Sun, super hippe Album von 1968.
Und der Soft Parade sagt man halt, dass es nicht so gut ist.
Sagt man, ja. Aber das finde ich gar nicht. Für mich ist die Soft Parade eine der unterschätztesten Alben der Doors. Das unterschätzteste auf jeden Fall, weil das sind super. Das Touch Me zum Beispiel ist doch ein Spitzenlied.
Absolut, sie haben halt ein bisschen experimentiert, und das ist auch völlig, völlig in Ordnung.
Ja, voll. Morrison Hotel war der Wischer bluesiger geworden dann. Das war ganz, muss ich wirklich sagen, eine coole Sache. Was war auf dem Morrison Hotel drauf? Da war doch drauf Hyacinth's House. Cars Hiss by My Window. Super. Großartig.
Indian Summer.
Ja. Und Ellie Woman, brauchen wir nicht drüber. Ellie Woman war auch Spitzenalbum. Also eigentlich Waiting wirklich alle. Ich habe alle geliebt. Ich war so großer Doors-Fan. Ich habe mir sogar damals nur auf Platte, die anderen habe ich auf CD gehabt, aber irgendwann war ich in einem Plattenladen in Wien, und da habe ich mir dann die Other Voices gekauft. Das ist von 1971 das erste Doors-Album ohne Jim Morrison, wo die anderen singen auch, und so. Habe mir die sogar gekauft. Und An American Prayer habe ich mir auch gekauft. Das ist so von den Doors musikalisch unterlegt, und der Jim liest halt Gedichte vor. Oder trägt seine Gedichte vor. Ah, cooles Ding, muss ich sagen. Kann man sich schon.
Ja, da gibt es nur Full Circle, um den Circle full zu machen. Das ist dann auch noch ohne Gym.
Gell? Ja, aber die habe ich dann, selbst ich habe die dann ausgelassen, ja. Aber hey, kommen wir mal zur neuen Kategorie.
Kultmeisters Kulturstube. Zeit zum Entspannen.
Hallo, heute habe ich einen Lesetipp für euch. Ihr kennt doch sicher alle Lucky Luke, den habe ich in meiner Kindheit immer sehr gerne gelesen und gemeinsam mit den Nachbarsbuben alle möglichen Hefte zusammengesammelt und verschlungen. Jetzt ist letztes Jahr, Ende letzten Jahres, ein neuer Band in der Reihe Lucky Luke Hommage erschienen, die Nummer 3. Da ist so, dass bestimmte Comiczeichner und Schreiber die klassischen Lucky Luke Themen neu interpretieren. Der aktuelle Band heißt Lucky Luke sattelt um und ist von Marvel geschrieben. Das ist insofern was Besonderes, da Marvel ein deutscher Autor ist und ist somit der erste Lucky Luke Band, der von einem deutschen Autor verfasst wurde. Schön ist auch, dass Marvel seinem Zeichenstil treu bleibt und nicht wie die anderen Bände versucht, den Stil von Morris akribisch nachzumachen. Das Ganze wirkt dadurch am Anfang etwas ungewohnt, aber erfreulicherweise sehr frisch. Über die Story mag ich jetzt gar nicht so viel erzählen, das sollt ihr euch lieber selber durchlesen. Nur so viel, Lucky Luke verbringt den Großteil der Story auf dem Rücken eines Fahrrads und nicht auf seinem Pferd Jolly Jumper. Das Buch selbst lässt sich online beziehen unter www.pictopia.at. Viel Vergnügen beim Lesen.
Ja, Olli, Lucky Luke, wie schaut's aus bei dir?
Lucky Luke, ich als Olli Jumper bin natürlich ganz groß im Lucky Luke-Thema drinnen. Mhm. Ja, mein Bruder hat sehr viele Lucky Luke-Hefte gekauft.
Ja, das glaube ich, der alte Western-Held.
Ganz genau. Und wer da natürlich auch wieder eine Rolle gespielt hat, war der Dieter, unser Coach, der ja mit uns als Kind früher diverse Urlaube in Südeuropa verbracht hat und damals in Zeiten ohne Handy, ohne Gameboy noch sogar, am Anfang zumindest, da haben sie halt Asterix und Lucky Luke, haben wir uns da rausgerissen, wenn wir mal ein bisschen Zeit für uns selbst haben wollten.
Ja.
Und dann haben wir uns halt zurückgezogen auf die Liege unter, im Pinienwald am Campingplatz und haben Lucky Luke gelesen. Das ist für mich
schön.
Mein wunderschön, ja genau, sehr herzerwärmende Erinnerung.
Und wenn du das aussuchen könntest, Asterix oder Lucky Luke, entscheidest du dich für Lucky Luke?
Ja, schon irgendwie, ja. Emotional schon. Hab ich mir leichter dann, sie wegzulesen, sage ich jetzt einmal, als Kind zumindest. Jetzt habe ich es auch schon lange nicht mehr in der Hand gehabt, aber doch, war mir irgendwie sympathischer nur als Asterix. Was halt nicht bedeutet, dass man nicht Asterix auch sehr sympathisch war. Und du?
Ich war schon ein Asterix-Typ. Ich meine, ich habe ein paar Lucky Lukes gehabt, aber Asterix war mir näher. Ja.
Das habe ich mir gedacht.
Du sagst es so, wie wenn es so ab, also so abwertet fast.
Ja, passt da zum Jim Morrison besser, weil Asterix hat ja auch in Frankreich gespielt, so wie der Jim Morrison sein Ableben dort leider gehabt hat.
Yeah.
Mir fallen keine guten Wörter mehr ein.
Hey, es war ein super Podcast, finde ich. Ich habe wirklich Spaß gehabt dran, das vorzubereiten. Habe wieder Doors gehört. Habe ich auch schon länger nicht mehr gemacht. War wirklich schön und ich werde mir das, ich habe das in der Vorbereitung, wollte es machen, ich habe es jetzt noch nicht gemacht, mir den Doors-Film wieder anzuschauen, den es momentan auf Netflix zu sehen gibt. Und ja. Da freue ich mich schon drauf und ich freue mich natürlich über Rückmeldungen oder wir freuen uns über Rückmeldungen und Kommentare. Wo, das müsst ihr selber rausfinden.
Ja, heute haben wir gar kein Housekeeping gemacht.
Passt schon.
Du warst heute sehr sympathisch. Ja. Es ist mir wirklich eine Freude gewesen.
Aber, mit dir, aber sag mal, bin ich das so selten oder wie?
Auch das kann jeder für sich selbst beantworten. Und ich möchte die nicht nur mit der Bananenrubrik heute entlassen, sondern auch mit einem Wort der Woche.
Wort der Woche.
Das Wort der Woche ist Daddeln. Hast du das schon mal gehört?
Daddeln oder Daddeln?
Ja, Daddeln. D-A-D-D, also D-A-D-D-E-L-N. Und
nein.
Daddeln, ja, ist niederdeutschen Ursprungs und geht auf das niederdeutsche Dodeln, Stottern, Stammeln zurück. Zu seiner Bedeutung kann man aber auch noch Folgendes sagen. Es ist auch Spielen am Spielautomaten. Und das kam es, also daher habe ich es gehört, das habe ich letztens in meinem Lieblingspodcast gehört, weil da redet es manchmal vom Daddeln. Und das Zocken, also am Spielautomaten, das ist deswegen, weil Spielautomaten so abgehackte, ratternde Geräusche von sich geben, die ans Stottern erinnern. Daddeln. Naja, lieber Christian, ja, ich hör da ja schon etwas sich hineinknistern. Das ist ja die gute alte Rubrik der Bananen.
Die Bananenrubrik.
Bananenrubrik.
Lieber Christian, was magst du lieber? Afrikanische Masken oder Bananen?
Bananen.
Musik.